SRF3 Fokus.
Montagabend der Fokus. Mein Name ist Dominik Diller. Mein Gast ist die Bundespräsidentin Micheline Galmiret. 9 Jahre hat sie regiert. Wir ziehen in der nächsten Stunde gemeinsam Bilanz. Wir wechseln natürlich jetzt ins Hochdeutsche. Frau Bundespräsidentin, dieses Gespräch, das hätte eigentlich vor einer Woche am letzten Montag stattfinden sollen. Eine Grippe hat Sie davon abgehalten. Konnten Sie diese auch richtig auskurieren?
Ja, ich war erkältet. Ich habe mich erkältet in Kroatien während der Reise. Aber jetzt geht's besser.
Es geht besser. Kann man als Bundespräsidentin denn überhaupt richtig krank sein oder sitzt man dann trotzdem zu Hause mit Dossiers und am Telefon?
Ja, man muss arbeiten der Krankheit. Ja, man hat keine Zeit, um wirklich krank zu sein und sich zu sagen, ich werde eine Woche zu Hause bleiben. Das kann man ja nicht tun. Nicht einen Tag kann man zu Hause bleiben.
Aber wenn man wirklich, wirklich krank ist, dann gibt's, man ist ja nicht unersetzlich, oder?
Ja, wahrscheinlich, aber das ist mir nie gelungen.
Es gibt ja auch so ein bisschen einen Wettbewerb unter Top-Politikern, Top-Managern. Wer fehlt am wenigsten? Wer kommt mit dem wenigsten Schlaf aus? Wer arbeitet am meisten? Gilt der nur unter Männern oder mischen Sie da auch mit?
Ja, in dieser Funktion muss man viel arbeiten. Eigentlich, man tut nur das, arbeiten und schlafen.
9 Jahre lang?
Ja, 9 Jahre lang.
Sie sind noch genau 5 Wochen im Amt. Was werden Sie vermissen?
Ja, wahrscheinlich, ich werde ein bisschen Nostalgie haben von der Arbeit, weil die Arbeit im Interesse der Schweiz war für mich eine große Verantwortlichkeit. Und man nimmt nicht diese Verantwortlichkeit ab, ohne etwas ein bisschen zu vermissen. Aber trotzdem, ein neues Leben beginnt für mich und ich freue mich auch darauf.
Das bringt uns auch gleich zur Frage, auf was können Sie gut verzichten, das Sie jetzt 9 Jahre lang erlebt haben?
Ja, gut verzichten ist das nicht die richtige Frage. Also ich meine, ich werde die Funktion mit ein bisschen Nostalgie verlassen, aber noch einmal für mich eröffnet sich ein neues Leben. Ich habe viele Projekte und etwas Neues zu tun ist auch spannend.
Aber wenn wir noch kurz eben die positiven und die vielleicht eher unangenehmen Seiten dieses Amtes jetzt anschauen, sind es denn eher die großen Momente, die medienwirksamen Auftritte, die wir als Bürger auch gesehen haben von Ihnen, die Ihnen Spaß bereitet haben, oder war es der berufliche Alltag, die Arbeit, die kleine Arbeit, die Sie geschätzt haben?
Ich habe mich engagiert und ich wollte die Schweiz mehr Einfluss geben auf der internationalen Bühne, dass wir fähig sein können, unsere Interessen zu verteidigen. Und das ist nicht eine einfache Arbeit in der derzeit. Warum? Weil die Machtverhältnisse haben sich geändert. Die ziehen sich nach Osten mehr und mehr, nach China, nach neue Länder wie Brasilien, wie Indien. Und da muss man musste stark arbeiten, um diese Beziehungen zu multiplizieren und also mehr Beziehungen zu haben, zu institutionalisieren, zu dynamisieren. Und das war eine neue Außenpolitik. Das habe ich mich auch dafür engagiert. Und das hat viele Arbeit, spannende Arbeit, auch nicht immer Erfolge. Es waren auch schwierige Momente und auch Erfolge, aber das hat mich gehalten während 9 Jahren. Aber jetzt, wenn ich noch für 4 Jahre mich zur Verfügung stelle, dann werde ich nur wiederholen, was ich schon gemacht habe. Mhm. Und das braucht es nicht zu sein.
Sie haben jetzt gesagt, es waren natürlich auch schwierige Momente. Sie wurden auch oft angefeindet. Ich möchte aber noch kurz zurückgehen zu dem Moment am 4. Dezember 2002, als Sie zur Bundesrätin gewählt wurden. Ich möchte ganz kurz reinhören.
Gewählt ist mit 131 Stimmen Madame Galmiret.
Wenn Sie jetzt das hören, erinnern Sie sich, was das für ein Gefühl war damals, dieser Moment?
Ich erinnere mich nicht an den Moment, den wir da gehört haben. Ich war drin mit Ruth Lüthi in einem Zimmer und wir warteten auf die Resultaten. Und dann ist ein Mann im Raum reingetreten, bevor die Resultate öffentlich gegeben waren, 2-3 Sekunden vorher, ist zu mir gekommen, hat gesagt, Bundesrätin. Ich grüße Sie. Und mein Gefühl war für meine Kollegin, die da war, Ruth Lüttich, und die neben mir saß und die nicht gewählt wurde. Und das war ein schwieriges Moment, so zusammen zu sein. Wir haben uns ja auf Wiedersehen gesagt. Und das war wirklich das Kontext war ein bisschen so.
Also es war keine ungetrübte Freude für Sie, weil Sie die Niederlage.
Wir haben zusammen gewartet und da waren wir zusammen. Also wir haben das Resultat erkannt. Das war nicht so einfach. Mhm.
Die Weltwoche hat vor der Wahl geschrieben: Unter normalen Umständen wird eine Frau wie Sie niemals Bundesrätin. Und zwar, weil sie Angst machen. Und das ist ein Zitat von Ihnen selbst. Ich mache Angst. Wem machen Sie Angst?
Ich glaube, das ist, weil ich bin eine engagierte Frau. Ich habe nie versteckt, dass ich die Macht wollte, um etwas zu tun. Nicht auf meinem Sessel zu sitzen und so schönes Erleben, also ich meine schöne Reise und sowas. Ich habe viel, viel gearbeitet, mich sehr stark engagiert und wollte Ergebnisse kriegen. Und glaube ich, das haben wir getan.
Und wem hat das Angst gemacht? Oder wem macht das heute?
Es ist normal, dass wenn eine so engagiert ist, dass sie vielleicht Angst macht, weil nicht alle teilen dieselbe Auffassung. Das ist auch normal. Ich gehe nicht davon aus, dass alle mit mir einverstanden sind. Aber ich gehe davon aus, ich bin sehr transparent, dass sie alle wissen, was ich will und was ich tue auf der internationalen Bühne, um die Schweiz zu verteidigen. Wissen Sie, wir sind allein. Wir sind nicht in der EU. Und die Mitgliedstaaten der EU, die haben etwas auf dem Kopf, die haben ein größeres Hut in der Welt, sich vertreten zu lassen. Wir sind allein, wir müssen das selber machen. So, wir müssen auf unsere Werte, auf unsere Trumpfe, das müssen wir darauf aufbauen, damit unsere Präsenz und unseren Einfluss sehr stark wird. Weil heute... wo sind die Risiken? Die kommen ja nicht von den Nachbarstaaten. Die kommen von der Umweltzerstörung, die kommen von Migration, die kommen von Terrorismus. Das sind die Risiken. Und da können Sie das nicht selber lösen. Sie müssen das mit der internationalen Gemeinschaft, die müssen nach Lösungen suchen, Standards ausdenken und in Kraft setzen. Sie müssen Konventionen unterzeichnen mit anderen Partnerstaaten, damit sie diese Risiken mindern können. Und darum habe ich sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir uns die Mittel geben, um die Schweiz zu verteidigen.
Sie haben ja den Begriff aktive Neutralität geprägt. Die schweizerische Neutralität, die hat sich im Laufe der Geschichte immer wieder stark gewandelt. Man könnte auch sagen, sie wird sehr individuell angewendet. Jetzt in der Wissenschaft wird die Neutralität der Schweiz unterdessen schon fast als Mythos aufgeführt. Wie sehen Sie das?
Ich sehe sie nicht als Mythos. Das heißt, seit dem 16. Jahrhundert nach Marignan haben wir uns gesagt, ja, wir werden unsere Waffen nicht gegen Drittstaaten anwenden. Und dann, das war sehr mutig zur Zeit, weil die übliche Tat und Weise, Konflikte zu lösen zur Zeit war, Probleme zu lösen waren durch Waffen, Konflikten. Und wir haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir werden unser Territorium verteidigen, aber wenn wir Probleme mit Nachbarn haben oder mit Drittstaaten, dann werden wir das diplomatisch lösen. Und wir haben davon entwickelt eine diplomatische Erfahrung, guten Dienste, wir sind sehr bekannt. Und warum? Weil wir sind neutral. Wir sind keine Gefahr für andere Staaten. Wir sind neutral. Und das wollte ich wieder auf der internationalen Bühne klar machen. Wir sind neutral.
Aber was ist der Unterschied zwischen aktiv neutral und neutral?
Aktiv neutral, das ist, wir nehmen teil an der internationalen Leben. Wir sagen, was wir meinen. Aber unsere Stellungnahmen, die beruhen auf das internationale Recht, auf Normen, auf Standards und sind nicht so arbiträr, wissen Sie. Und gegenüber Staaten, die Probleme haben, die Konflikte zu lösen haben, können wir als neutrales Händler wirken. Das heißt, wir nehmen nicht, zum Beispiel, wenn Sie das letzte Beispiel nehmen, Abstimmen zwischen Georgien und Russland. Die Parteien wollten uns als Mediatoren, um den Beitritt Russlands zur Welthandelsorganisation zu erleichtern. Und Sie müssen wissen, was war für ein Problem zwischen den beiden. Die haben keine diplomatischen Beziehungen mehr. Und man hat uns gewählt. Man hat gesagt, ja, die Schweiz ist fähig, das zu tun, weil die ist ein Freund von Georgien, aber die ist auch ein Freund von Russland. Und wir wissen, dass die Schweiz das sehr objektiv beurteilen wird und nach konstruktiven Lösungen suchen wird. Das ist für mich der beste Beweis, dass wir ein neutrales Staat sind. Das heißt nicht, dass wir uns nicht wagen, etwas zu tun, dass wir nichts wagen, etwas zu sagen, aber dass wir uns verhalten als ein zuverlässiger Partner.
Die Schweiz hat ja auch eine Vermittlerrolle zwischen den USA und dem Iran. Yes. Jetzt war das einer ihrer prägenden Auftritte als aktiv neutrale Außenministerin, ihr Treffen mit dem iranischen Staatschef Ahmadinejad. Ich möchte von Ihnen wissen, wie Sie Ihre Rolle darin rückblickend beurteilen.
Wir haben immer versucht, als wir da üblich machen, die Parteien auf dem für eine diplomatische Lösung zu überzeugen. Ich bedauere sehr, dass es uns nicht gelungen ist, das weiterzubringen, um eine diplomatische Lösung zu kriegen. Das ist unsere Art und Weise. Wir sprechen mit allen, wir versuchen, die am selben Tisch zu bringen, aber wir machen das mit der Zustimmung der Parteien und wir machen das sehr professionell. Wir haben im EDA haben wir sehr gute Diplomaten und große Erfahrungen. Wir sind gut in, was wir nennen, diplomatische Engineering.
Aber es sprachen auch sehr viele von einer Propaganda-Falle, in die Sie tappten mit diesem Besuch im Iran, dass man Sie oder die Schweiz für Propagandazwecke nutzte. Die USA waren verärgert über diesen Vertrag mit dem Iran, den Sie damals abgeschlossen haben.
Ich habe nichts abgeschlossen mit Iran. Das war eine Privatfirma, die ein Abkommen gemacht hat mit Iran, und das war nicht ich. Ich war da. Aber Sie wissen, wir vertreten die amerikanischen Interessen in Teheran. Und das heißt, und das habe ich auch der Präsident Obama gesagt, das ist nicht immer einfach für die Schweiz, wenn wir diese Kommunikationskanäle zwischen zwei Parteien offen wir müssen aufpassen, dass die offen bleiben. Und das heißt, wir haben gute Beziehungen mit allen Parteien, y compris Iran. Und wir haben gute Beziehungen mit Iran. Das ist normal, wenn wir diese Kanäle offen lassen wollen. Und ist es nicht immer einfach für uns. Dieses Beispiel hat es gezeigt. Ich habe Obama gesagt, ja, wissen Sie, unsere Rolle, die Sie so schätzen, die ist nicht eine einfache Rolle. Das heißt, ich gehe auch dort, ich sehe auch den Präsidenten, ich trage auch etwas auf den Kopf, sonst ist es einfach nicht möglich.
Und Sie wussten im Voraus, dass Sie hart dafür kritisiert werden, wenn Sie jetzt mit einem Kopftuch einen Präsidenten in einem Land besuchen, in dem Frauen gesteinigt werden.
Der Entscheid war, entweder ich gehe oder entweder gehe, kann ich nicht gehen.
Und haben Sie sich auch die überlegt, ich gehe nicht?
Die Interessen waren so, dass ich beurteilt habe, man muss gehen.
Ich möchte noch mal ein bisschen zurückgehen zu diesen Momenten, als Sie frisch in den Bundesrat eingestiegen sind und auch diese Einsamkeit, die einem doch manchmal an der Spitze der Macht begegnet. Sie haben zwar einen großen Beraterstab, Sie sind auch nicht alleine gekommen jetzt zu diesem Interview, aber ich vermute, Sie sind oftmals schlussendlich wirklich alleine, wenn Sie jetzt entscheiden müssen, gehe ich in den Iran oder nicht. Wie sind Sie mit dieser Einsamkeit umgegangen?
Ja, es ist so. Man trägt die Verantwortlichkeit und am Ende hat man die Verantwortlichkeit für was passiert. Und ich kann verstehen, dass es manchen nicht immer gefällt, was ich tue, aber ich habe meine Linie, meine Orientierung und die Interessen der Schweiz zu verteidigen. Und das kommt ganz, das schenke ich große Priorität und das ist egal, meine Person ist nichts dagegen.
Also stehen denn die Interessen unseres Landes, der Schweiz immer über den Interessen des einzelnen Bürgers?
Oder? Es sollte so sein, aber manchmal ist es nicht einfach. Wissen Sie, dann wissen Sie.
Und was machen Sie dann?
Ja, ich versuche zu überzeugen, aber es ist nicht immer möglich. Ich kämpfe, um das zu erklären, aber es ist nicht immer möglich, das verständlich zu machen.
Die Tatsache, Dinge zu wissen, welche sonst niemand wissen darf, vielleicht jetzt mal. Wie streng ist man denn da? Sie sind ja ein Mensch, Sie sind nur ein Mensch. Können Sie dann auch mal eine gute Freundin um Rat fragen?
Nein, das ist viel zu gefährlich. Also nein, das sollte man nicht tun. Das sollte man nicht tun. Also wenn man das dazu nicht fähig ist, das sollte man nicht Bundesrätin werden.
Aber wussten Sie das? Also wird man darauf
vorbereitet? Ja, ich war Regierungsrätin. Mhm. Das ist nicht zu vergleichen, aber trotzdem, ich hatte schon in einer Regierung...
Besteht denn nicht die Gefahr, dass man dann komplett abgeschottet von der Welt umgeben ist, von Menschen, die eigentlich nur...
Das ist in der Schweiz nicht möglich.
Hofieren
das Schöne, ja, das Schöne in der Schweiz ist, dass es nicht möglich ist. Warum? Wir sind in einer direkten Demokratie. Und man ist immer in Kontakt mit den Leuten. Also ich habe alle diese Abstimmungskämpfe für die Europapolitik gemacht, die Verantwortlichkeit darüber geträgt und viele Leute getroffen, die sprechen mit ihnen, sie sind immer unterwegs und das können sie nicht in der Schweiz sagen. Manchmal in einige Länder ist es so, aber ich spaziere, also wenn ich vom Büro zu Hause gehe, dann bin ich zu Fuß, ich spaziere da und dann gehe ich in der Migros, mich etwas zu essen kaufen, ich sehe die Leute. Ich bin nicht, in der Schweiz haben wir diese Chance, nicht auf eine Wolke regieren zu können. Das ist eine sehr, sehr große Chance.
Es gibt ja auch kaum eine Politikerin in der Schweiz, die in den letzten Jahren im Parlament so kritisiert wurden wie Sie, also angefeindet, könnte man auch sagen, diese selbstbewusste Diplomatie.
Ich bin eine der Bundesrätinnen, der am meisten bekannt ist und am meisten kritisiert.
Und polarisiert.
Ich polarisiere.
Ja, waren Sie das schon immer, ein polarisierender Mensch, ja, schon früher?
Weil ich klar bin, ich sage, wo sind meine Engagement, was ich tun will und werde und was sind meine Ziele. Und noch einmal, ich kann es sehr gut verstehen, dass nicht jeder und jede damit einverstanden ist. Und ich akzeptiere diese Kritik, wenn die Kritik konstruktiv sind, das ist für mich normal. Ich lerne auch darauf und verbessere, ich glaube, ich verbessere meine Arbeit und wir lernen viel davon. Wenn die Kritik persönlich an die Person geht, dann ist es schwieriger.
Wenn man ihnen Übernamen gibt plötzlich, Sie hören ja davon, man hat sie Eiserne Lady genannt, man hat sie Cruella genannt, man hat sie Diva genannt oder Primadonna, beratungsresistent. Ja, ja. Schmerzt sie diese?
Also nein, das nicht. Aber wenn man sie kritisiert über ihre Frisur oder über ihre Nase oder ihre ich weiß nicht was, da können sie nichts tun dafür. Und das ist schwierig, weil das sind persönliche Angriffe. Aber wenn das politische Angriffe sind, das kann ich gut verstehen. Und es gibt mir auch den Mut, mich dagegen zu wehren und zu erklären und zu überzeugen, dass es nicht so, dass es etc. das hat. Und das ist die politische Arbeit, das ist normal.
Ich habe ganz viele Artikel gelesen, die erschienen sind am Tag, nachdem Sie den Rücktritt bekannt gegeben haben. Und es ist schon sehr erstaunlich, immer wieder dieselben Attribute, die Ihnen zugeschrieben werden. Unbequem, aber populär beim Volk. Gefürchtet, aber mutig. Störrisch, aber eben mit Ecken und Kanten. Weshalb ist es bei Ihnen immer dieses Schwarz-Weiß-Muster?
Ich weiß es nicht. Also das ist schwierig zu sagen. Ich weiß es nicht. Sie müssen da die Leute mal anfragen.
Beliebtheit beim Volk, das ist ja auch, das sind dann immer wieder Spitzenwerte bei Umfragen, aber dann das schlechteste Resultat bei der Wiederwahl als Bundesrätin vor einem Jahr.
Ja, weil ich weiß, was ich will. Und da sind manche Leute nicht damit zufrieden.
Aber es kostet auch sicher viel Kraft, Kraft als Konsenspolitikerin
zu sein.
Wenn
Sie etwas tun wollen, dann müssen Sie sich engagieren. Dann müssen Sie mit Kraft kämpfen. Dann müssen Sie manchmal kämpfen gegen Ihre eigenen Leuten im Departement. Weil wenn Sie das Boot drehen wollen, das ist ein sehr großes Boot. Und da müssen Sie viel Energie da drin tun und viel Kraft. Und dazu muss es auch gesagt werden, dass für eine Frau das nicht so einfach ist wie für einen Mann. Das heißt, für einen Mann versteht man, wenn man den Faust auf den Tisch schlägt und sagt, das ist so nicht anders. Von einer Frau ist man so eben hysterisch oder ich weiß nicht was, wenn man das so tut. Aber manchmal müssen Sie das tun. Also Sonst, wenn sie da stehen und sagen, ja, es kann so oder so sein, also mir ist das egal, dann erreichen sie auch nichts. Also sie müssen ja wissen, was sie wollen, sie müssen überzeugen. Aber ich höre auch zu meinen Leuten. Das heißt, ich bin auch überzeugbar. Das heißt, aber man muss gute Argumente haben, weil ich kenne auch meine Dossier und lasse mich nichts, also irgend alles erzählen. Ich habe nie jemanden sanktioniert, weil er die Wahrheit sagen will oder weil er seine Meinung sagen will. Ich habe immer aufmerksam zugehört, aber ich sage auch, nein, damit bin ich nicht einverstanden. Da müssen Sie bessere Argumente finden, um mich zu überzeugen. Warum? Weil. Und dann kommen Sie und sagen, nein, aber da haben Sie nicht recht. Also ich finde, das ist auch Teil des demokratischen Lebens in einem Departement. Sie haben gesprochen über die Einsamkeit. Ja, ich bin einsam, weil ich trage die Verantwortlichkeit für die Entscheide. Aber vor den Entscheid nehme ich alle Meinungen mit und denke nach und höre zu den Leuten. Das ist auch so meine Vorstellung.
Also einsam, das ist das eine und das braucht eine dicke Haut. Also ihre Familie, ihre Tochter, die hat ja auch unter dieser Situation gelitten. Sie hat einen prestigereichen Job angetreten und es hieß plötzlich, sie hätte ihn nur bekommen, weil sie die Tochter von Ihnen waren. Wie sind Sie denn mit solchen Situationen umgegangen?
Das ist einfach nicht die Wahrheit. Aber das ist manchmal so angenommen. Und für die Kinder, für die Familie, für die Enkelkinder, das ist schon schwierig, wenn die Kritik kommen. Und manchmal sind sie hart.
Und wie haben Sie damit gelebt? Oder wie wurde das diskutiert zu Hause?
Ich bin gewöhnt, aber meine Kinder oder Enkelkinder, für sie ist es nicht so einfach. Das ist die Wahrheit.
Haben Sie sich manchmal auch gefragt, ob es das alles wert ist für ein Land?
Ja, ich glaube, noch einmal, die Interessen des Landes haben die Priorität. Wenn Sie in einem solchen Job eintreten, dann müssen Sie sich davon bewusst sein, dass es geschehen kann. Für die Kinder und Enkelkinder, das ist auch so. Ich habe mit denen gesprochen und erklärt, was ich mache. Dann haben sie das in der Schule auch erklärt.
Darüber möchte ich nachher noch reden, wie Sie Ihren Enkelkindern Ihren Job erklärt haben. Zuerst möchte ich noch wissen, was sehen Sie als Ihren größten Verdienst?
Ja, ich glaube, das kann man ja nicht so sagen. Wir haben viel erreicht in diesen 9 Jahren. Zum Beispiel der Menschenrechtsrat in Genf, der jetzt gut funktioniert. Das ist bei allen erkannt.
Der neue wurde Instrument auf Ihre Initiative hingegründet in Genf.
Ich war die Erste, die darüber gesprochen habe. Und man hat gesagt, ja, das ist eine Utopie. Was ist denn diese Frau? Und 3 Jahre nachher war er da in Genf. Also ich finde, das ist auch ein großer Erfolg. Nicht von mir, von der Schweizer Diplomatie. Weil allein können sie auch nichts tun.
Der Fokus auf der ist mit der Bundespräsidentin Micheline Galmiret. 5 Wochen vor dem Ende ihrer Amtszeit. Sie waren auch die erste Großmutter im Bundesrat. Über diese und ein paar andere Pioniertaten möchte ich mit Ihnen sprechen nach einem ersten Musikwunsch. Sie haben sich Debussy gewünscht und ich habe vorhin kurz erfahren, Sie haben auch Debussy viel gespielt. Also
ich
sind
habe
auch
gespielt
Pianistin.
Und gespielt. Ja, Debussy hatte ich Le Clair de Lune so gerne.
Thank you.
Debussy, Claire de Lune, auf Wunsch von der Schweizer Bundespräsidentin Micheline Galmy-Ré, die Gast ist hier bei uns auf der RS3 im Fokus heute Abend. Hatten Sie schon einmal Tränen in den Augen wegen der Schweiz?
Ja, das hatte ich. Ja. Zum Beispiel, als ich mit Göldi zurückgekommen bin, als die ganze Libyen-Affäre gelöst war, da hatte ich auf einmal, das war mir so schwierig, diese Sorgen über das Leben der Geiseln, der Schweizer Geiseln. Ich habe nie geweint während der Zeit, wo ich das zu lösen hatte. Aber nachher, als ich mit Göldi auf dem Tarmac in Zürich ankam,
Der Tagesanzeiger hat über Sie geschrieben, Sie seien die Bundesrätin, die ein Mode-IQ hat. Also die sich sehr modisch oder stilbewusst kleidet. Ist denn Attraktivität oder modisches Bewusstsein, ist das wirklich ein Nachteil oder ein Vorteil in der Politik?
Ich glaube, für eine Frau ist es ein Nachteil. Weil ich bin, man spricht über meine Kleider, aber nicht über was ich gesagt habe.
Doch, man spricht auch über was Sie gesagt haben.
Ja, ich habe da ein Beispiel. Mit Joseph Theiss waren wir an einer Pressekonferenz über, ich glaube, es war die Personenfreizügigkeit. Und also eigentlich über eine europapolitische Abstimmung. Und wir waren beide am selben Tisch. Und er hat sich ausgedrückt, ich habe mich ausgedrückt. Und am Tag nachher war in der Zeitung 5 Fotos von mir mit meinen neuen Brillen. Aber kein Wort über, was ich gesagt habe. Solche Sachen ärgern mich, ich kann Ihnen sagen.
Über die berühmten roten Turnschuhe mit dem Schweizer Kreuz, da wurde auch sehr viel darüber berichtet oder es gab viele Fotos. Was denken Sie, wenn Joseph Theiss diese Schuhe getragen hätte, dann hätte man nicht darüber geschrieben?
Also die Geschichte war sehr einfach. Ich hatte mich die Knie gebrochen, bevor ich nach Nordkorea reiste. Und ich brauchte flache Schuhe. So, ich bin in einem Laden, habe ich mir flache Schuhe gekauft und die die Größe, die mir passte, da waren diese Baskets rot mit dem Schweizer Kreuz. Ich habe die schön gefunden, habe die gekauft, habe die getragen.
Aber das ist ja trotzdem auch eine nonverbale Botschaft, die man aussendet, ja, mit Mode.
Warum nicht? Warum nicht? Mhm. Ich war die einzige politische Person nach Jimmy Carter, die erlaubt war, diese Demarkationslinie zwischen Nord- und Südkorea zu gehen. Also warum nicht mit roten Schuhen, mit Schweizer Kreuz? Warum nicht?
Haben Sie einen Modeberater?
Oder hatten Sie das? Ich nie. Also ich kümmere mich nicht darüber. Meine Mutter sagt mir seit Monaten, ja, du solltest dich ein neues Mantel kaufen. Also ich trage denselben Mantel seit 30 Jahren. Das ist wahr.
Sie haben vorhin gesagt, es ist kein Vorteil, wenn man sich selbstbewusst modisch kleidet als Frau. Hat man sie denn auch härter kritisiert oder anders beurteilt als einen Mann bei einer vergleichbaren Handlung?
Ja, ich glaube schon. Also man hat eine pauschale Idee, über was eine Frau sein muss. Und Frau in Machtfunktion kennt man eigentlich nicht. Man kennt die Frau als Mutter. Man kennt die Frau in anderen Funktionen, aber in Machtfunktionen ist das nicht üblich.
Sie waren aber die erste Großmutter im Bundesrat. Ja, ja. Sie haben ja gezeigt, dass
man das geht. Darum ist es so wichtig, dass es Frauen, die in solche Funktionen eintreten können und sich beweisen können. Das ist sehr wichtig. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt 4 Frauen im Bundesrat sind. Also das ist sehr wichtig, weil das ist ein Vorbild für die kleinen Mädchen. Die müssen sich sagen, das ist normal, wenn Frauen die Macht auch üben können. Das ist nicht etwas extraordinär.
Und weshalb sind Frauen die besseren Bundesrätinnen?
Ja, die Frauen sind gut, ich finde.
Weshalb sind sie die besseren?
Ja, weil wir, das ist nicht wegen unserem Geschlecht, das ist wegen unserer Erfahrung. In der Familie sind immer das Mitglied, die Konflikte zu lösen versucht, die Frieden will im Haus. Und das bringen wir in unsere Arbeit, diese Art und Weise.
Ist es denn unbedingt auch anzustreben, dass, wenn Mütter nicht Großmütter werden müssen, bis sie Bundesrätin werden können?
Es ist möglich, man muss sich organisieren. Das ist dieselbe Lage für die Frauen, die eine Karriere eintreten wollen. Die müssen 100%ig arbeiten und die müssen sich organisieren. Also ich plädiere für Krippen, ich plädiere für Infrastrukturen für die Frauen, die arbeiten wollen oder müssen, weil heutzutage sind mehr und mehr Frauen, die müssen arbeiten, weil sonst kann man ja nicht finanziell ausgehen mit einem Lohn. Und da muss man Infrastrukturen auf die Beine stellen, damit sie arbeiten können. Das ist nicht normal, dass eine Mutter, die arbeitet, die muss rennen von einem noch zum anderen, die muss mit der Sorge leben, was mache ich mit meinem Kind, wenn er krank wird? Ich habe keine Alternative, keine Großeltern, das ist nicht normal.
Sie waren ja vergleichsweise alt, als Sie in die Politik eingestiegen sind, mit 34.
Ja, ich habe meine Kinder vorher gemacht.
Aber Sie hatten ja kleine Kinder, die nachmittags von der Schule kamen und die Mutter saß dann in einer Sitzung des Genfer Parlaments. Ja. Wie war denn das damals?
Ja, ich war sehr kulpabilisiert davon, also dass ich nicht da sein konnte nach der Schule. Und ich fand die Kinder am Footballspielen in der Wohnung, als ich zurückkam, ich war also desesperiert. Das war wirklich schwierig.
Aber Ihr Mann hat auch sehr viel Verantwortung übernommen.
Mein Mann hat die Verantwortlichkeit tragen müssen. Und so. Darum haben meine Kinder viele Erbsen und Karotten gegessen aus den Buchsen.
Weil er nicht kochen konnte.
Ja, er konnte nicht kochen und ich war einfach nicht da.
Aber
meine
gelernt?
Kinder sind groß geworden auch damit.
Also. Hat es gelernt mit der Zeit?
Ja, wir haben so ein bisschen einfach gegessen. Wir haben nicht viel gekocht und gut gekocht, aber die Kinder sind trotzdem groß geworden.
Eine junge Parlamentarierin kommt zu Ihnen und sie möchte Bundesrätin werden. Sie fragt Sie um Rat. Frau Galmire, was sagen Sie ihr? Wie schildern Sie ihr das Amt?
Da bin ich hilflos.
Ist es ein Traumjob oder ist es eher ein Albtraum?
Nein, das ist ein wunderbares Job. Die Verantwortlichkeit ist groß, aber wegen dieser Verantwortlichkeit, das ist auch eine Art, wie sagt man das? Das ist eine Art. Ich wollte wiedergeben, was ich gekriegt habe an der Gemeinschaft. Und das ist auch die Möglichkeit, das zu tun. Ich bin sehr dankbar, was ich gekriegt habe. Sehr dankbar, dass ich geboren bin in der Schweiz und nicht in einem anderen in einem anderen Land. Wir sind privilegiert und ich wollte ein bisschen da zurückgeben.
Sie leben seit langer Zeit in Genf. Sie werden jetzt auch wieder in Genf leben, nehme ich mal an, und vermehrt nicht mehr so viel in Bern sein. Was hat diese Stadt für einen Platz in Ihrem Herzen?
Ja, Genf gleicht mir. Das heißt, das ist eine offene Stadt, eine multikulturelle Stadt. In Genf leben viele arte Leute, viele, sie hören alle Sprachen auf der Straße, die Leute sprechen alle Sprachen. Alle, die Leute sind von, die haben alle Farben, mögliche Farben. Und ich finde, dass diese Offenheit von Genf sehr, sehr, sehr interessant ist, spannend. Und das berührt mich sehr, wenn ich die Schulkinder sehe, die noch einmal sehr bunt sind. Und ich finde das wirklich toll, dass die Schweiz fähig ist, diese verschiedenen Leute zusammenzubringen.
Welche Deutschschweizer Eigenschaft ist Ihnen immer ein bisschen fremd geblieben?
Schweizerdeutsch habe ich ein bisschen.
Das ist keine Eigenschaft, aber das ist Ihnen fremd geblieben.
Das ist mir fremd geblieben und ich ärgere mich manchmal, wenn meine Mitarbeiter zusammen Schweizerdeutsch sprechen, weil ich finde mich ausgeschlossen. Ich kann das nicht verstehen. Wir haben, ja, man kann vielleicht sagen, leider in der Schule Hochdeutsch gelernt. Und darum für mich ist es sehr schwierig zu verstehen, wie funktioniert das Schweizerdeutsch. Ich verstehe, dass sie Schweizerdeutsch sprechen wollen, weil das ist ihre Identität. Aber für mich, diese Identität ist eine, die schließt mich aus. Und
aber gibt es auch so Klischees oder Mentalitäten, die Sie irgendwie nie richtig, die sich Ihnen nie richtig erschlossen haben?
Ja, wir funktionieren nicht in derselben Art und Weise. Zum Beispiel, wenn ich ein Projekt habe, setze ich mich Zielen und dann alles muss in diesen Zielen rein Platz finden und dann vorwärts. Also in der deutschen Schweiz, so habe ich das verstanden, dann setzen sie alle Details genau und dann, wenn alle Details richtig stimmen, dann gibt man sich ein Ziel. Und damit habe ich immer Mühe gehabt. Aber was ich toll finde, ich habe auch damit gelernt, dass man auch die Details nicht vergessen muss. Und diese Zusammenkommen von der Schweizerische, von der Deutschschweizer und lateinische Geist und Art und Weise, sagen wir es so, das bringt etwas ganz Spezielles. Wir sind Schweizer, wir sind nicht Deutscher und nicht Franzosen und nicht Italiener. Eben, wir sind Schweizer und das ist etwas anders. Sie sind nicht ganz Deutschschweizer, sie haben auch ein bisschen von der lateinischen Geist in sich.
Und Sie haben ein bisschen was von der deutschen Schweiz, ja, obwohl genau. Sie im Wallis geboren sind. Ihr Vater war SBB-Angestellter und er war auch Gründer der Sozialdemokraten in Saint-Maurice, in einer Walliser Gemeinde, wurde viel politisiert bei Familie Reh.
Das war ein bisschen erstaunlich, dass in Saint-Maurice ein SP-Partei gegründet wurde und dass mein Vater sich darin sehr engagierte. Und das war schon nicht so ganz verstanden in diesem konservativen Umfang. Das war nicht einfach. Wir mussten kämpfen für unsere Ideen. Und,
Sie sind dadurch auch sehr früh in politische Diskussionen
zu Hause. Ja, wir sind sehr
Was ist Ihre früheste politische Erinnerung?
Das war diese Schwierigkeiten in der Schule wegen unserer sozialdemokratischen Engagement. Das war nicht selbstverständlich zur Zeit.
Fühlten Sie sich auch ausgeschlossen, oder?
Nein, ich habe immer gekämpft für meine Ideen, also nicht ausgeschlossen. Ich habe das Problem auf den Tisch gelegt und wir haben darüber diskutiert, auch in der Schule.
Früh politisiert und viel gesungen haben Sie wahrscheinlich auch in der Familie Reh. Micheline Galmiret hier im Fokus auf DRS3. Sie wünschen sich ein Lied, das Sie selbst singen, gesungen haben bei einem Auftritt im Westschweizer Fernsehen. «Les Trois Cloches». Es wird immer wieder mit Edith Piaf in Verbindung gebracht. Dabei ist es ein Walliser Volkslied, oder?
Nein, das ist ein Waadtländer, der dieses Lied geschrieben hat.
Aber er hat die Welt erobert damit.
Er hat die Geschichte ein Mensch in einem kleinen Dorf beschrieben. Und für mich war das wichtig, weil das gleicht die Schweiz. Das heißt, man kennt viele Leute, die in Dörfern wohnen und wir haben Großväter und Eltern, die in solchen Kontext gelebt haben. Und für mich war es auch die menschliche Geschichte. Man ist geboren, man wird älter, man verheiratet sich und dann stirbt man.
Der Fokus auf der RS3 mit unserer Bundespräsidentin Micheline Galmiret. Und jetzt hören wir sie singen, Les Trois Cloches.
Mesdames, Messieurs, je vous propose d'accueillir Madame la Présidente de la Confédération Suisse, Madame Micheline Galmiret.
Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré. Voici quand la nuit étoilée, un nouveau-né nous est donné. Jean-François Nico, il se nomme, il est joufflu, tendre et rosé. À l'église, beau petit homme, demain tu seras baptisé. Une cloche sonne, sonne, sa voix d'écho en écho. Dites au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nico. C'est pour accueillir une âme, s'ouvre au jour. À peine une flamme, encore faible, qui réclame protection, tendresse, amour. Village au fond de la vallée, loin des chemins, loin des humains. Voici qu'après 19 années, cœur en émoi, le Jean-François prends pour femme la douce Élise, blanche comme fleur de pommier. Devant Dieu dans la vieille église, ce jour ils se sont mariés. Toutes les cloches sonnent, sonnent, la voix d'écho en écho. Merveilleusement couronne Saint-François Nico. Un seul cœur, une seule âme, dit le prêtre, est pour toujours. Soyez une pure flamme qui s'élève et qui proclame la grandeur de votre amour. Village au fond de la vallée, des jours, des nuits, le temps a fui. Voici quand la nuit étoilée, un cœur s'endort, François est mort. Car toute chair est comme l'herbe, elle est comme la fleur des champs. Épis, fruits, mûres, bouquets et gerbes, hélas tout va se desséchant. Une cloche sonne, sonne, elle chante dans le vent. Obsédante et monotone, elle redit au vivant. Ne tremblez pas, cœur fidèle, Dieu vous fera signe un jour.
Die singende Bundespräsidentin, Micheline Galmiret, Les Trois Cloches. Madame Galmiret, Sie haben mir jetzt gerade, währenddem diese Musik gelaufen ist, gesagt, Sie werden wahrscheinlich in einen Chor eintreten.
Ich möchte gerne einmal, ja.
Ja, also
ich singe so gern. Ich habe Musik sehr, sehr gern. Und die Musik ist verknüpft für mich mit etwas, das in meinem Leben geschehen ist, zum Beispiel Haydn. Die Schöpfung ist geknüpft mit den Austeritätsplan, Sparplan, die ich vorbereitet habe für die für die Genfer und Genferinnen. Und da war es mich so schwierig, das so vorzubereiten, weil das heißt Sacrifice, das heißt Schwierigkeiten für den Leuten. Und diese Musik hat mich begleitet während dieser ganzen Zeit der Vorbereitung.
Also Sie können sich auch konzentrieren, wenn dazu Musik läuft?
Ja, nicht irgendeine Musik, also bestimmte Musiken. Zum Beispiel Bach kann ich gut denken und schreiben mit Bach. Und ich kann Bach ist schwierig zu spielen, aber ich kann gut arbeiten mit Bach. Mit Beethoven kann ich nicht. Es ist unmöglich.
Wir haben Sie jetzt singen gehört. Sie haben aber auch andere solche Aktionen gemacht. Sie haben mal Mani Matter rezitiert, ja, für Schweizer Fernsehen. Ich habe mich dabei immer gefragt,
wunderbar, was er geschrieben hat.
Wie entscheiden Sie sich für solche sogenannten volksnahen Aktionen? Ist das ein Zufall oder sagen Sie sich, da jetzt müssen wir mal wieder was machen,
Nein,
damit das Volk sieht,
dass ich... Ich bin eingeladen oder angefragt und das tue ich auch gerne, weil das ist eine andere Art und Weise, mit den Schweizer und Schweizerinnen in Verknüpfung zu kommen. Beim Singen habe ich eine ganz andere Erfahrung gehabt, wie man kommunizieren kann mit den Leuten, nicht nur mit dem Vernunft und mit einer Rede, aber auch am Singen kann man auch etwas mitmachen oder sich verstehen. Und das ist für mich sehr wichtig.
Sie haben in einem Interview erzählt, dass es eines der schwierigsten Dinge war, Ihren Enkelinnen zu erzählen, was Sie als Bundesrätin den ganzen Tag so machen. Jetzt sind das nicht nur die Kinder, die das gerne wissen möchten, sondern wir auch. Wie sieht eine Agenda eines Tages wie heute, Ende November, aus bei der Schweizer Bundespräsidentin?
Also zum Beispiel, gestern Abend war ich in Paris. Ich habe den Premierminister Frankreich getroffen, Herr Fillon. Und dann habe ich eine Rede oder eine Rede vor einem in der Schweizerischen Botschaft über die schweizerische Außenpolitik, über die Steuerfragen gehalten. Es waren da ein Paket von Leuten, die aus der Wirtschaft kamen. Wir haben zusammen lange gesprochen. Dann sind wir heute Morgen zurückgekommen und dann bin ich nach Neuenburg gegangen, nach eine Stunde Arbeit in meinem Büro, weil ich musste noch die Dossier mal anschauen und unterzeichnen. Da bin ich nach Neuenburg gegangen. Wir hatten die Jahrestagung von der Ostzusammenarbeit. Das ist auch wichtig, dass wir das zusammensprechen mit den Partnerländern. Das war die Ostzusammenarbeit. Das war Albanien, das war Moldawien, die eingeladen worden sind. Und dann bin ich zurückgekommen, habe ich weitergearbeitet, dann bin ich hergekommen und heute Abend habe ich noch eine Arbeitssitzung.
Sie sind noch 6 Wochen Bundespräsidentin. Vorher, am 14. Dezember, gibt es noch einen großen Showdown, Bundesratserneuerungswahlen. Sie können sich zurücklehnen. Spüren Sie die Nervosität bei Ihren Kolleginnen und Kollegen im Gremium, im Bundesrat?
Ich bin Präsidentin der Schweiz und ich leite diesem Kollegium bis am Ende des Jahres in einem schwierigen Umfang. Das heißt, wir erleben neben uns wir erleben mit unseren Nachbarländern und mit der Welt diese Finanz- und Wirtschaftskrise, die wir haben Konsequenzen auf uns, zum Beispiel der starke Franken, die Schwierigkeit unserer Exportindustrie. Und jetzt mit der Verlangsamung der wirtschaftliche Entwicklungen in den Nachbarländern, dann sehen wir, dass es auch auf uns kommen wird. Und wir bereiten uns vor diese Schwierigkeiten, die zu kommen sind. Und das ist die Verantwortlichkeit geht bis am 31. Dezember. Und für mich wichtig ist, dass ich fähig bin, das Gremium wirklich gut leiten zu können. Weil wir müssen schon Entscheide nehmen. Wir müssen nachdenken, wie wir das tun werden, wenn es nicht besser geht. Ich spüre auch, dass es gewisse Ängste gibt oder Ängste
im Bundesrat, im Gremium.
Ja, bei einigen Kollegen. Also das ist nicht einfach, diese Bundesratswahlen so mit der Ungewissheit.
Also Sie sprechen ja jetzt auch das Konkordanzsystem an. Also wir haben seit Jahren die arithmetische Konkordanz oder eben im Moment nicht. Wie stehen Sie denn selbst dazu?
Wir haben für mich wichtig ist, dass der Bundesrat fähig ist, zusammenzuarbeiten, Entscheide zu nehmen, hinter denen alle Mitglieder des Bundesrates stehen können. Und ich glaube, bis jetzt ist es uns gelungen, das zu tun. Wir haben eine sehr gute Dynamik im Bundesrat. Wir arbeiten für das Gute des Landes. Ich glaube, die Schweizer und Schweizerinnen empfinden schon das. Die sehen, dass es zwischen uns gut geht und dass wir fähig sind, auch über schwierige Sachen zu sprechen und gemeinsame Lösungen zu finden. Wir haben dieses Entscheid, zum Beispiel Ausstieg der Kernenergie zu nehmen. Wir haben auch ein großes Paket um unsere Wirtschaft zu stärken, haben wir zusammen entschieden, haben sie zusammen diskutiert. Wir sind fähig, das zu tun, und das ist ein großes Wert. Für mich ist das die Konkordanz. Das ist diese Fähigkeit, dass wir zusammen diskutieren können, Konsenslösungen finden können, wo jeder einen Schritt gegenüber der anderen tun kann und nachher dahinter stehen kann. Und ich glaube, das ist die Stärke der Schweiz.
Aber Sie haben vorhin diese spürbare Nervosität auch ein bisschen angesprochen vor diesem 14. Dezember.
Ja, das ist normal.
Wir haben ja auch eine
Aber das stört die Arbeit nicht im Bundesrat, das ist auch wichtig.
Aber wir haben eine historische Situation quasi erlebt. Ueli Maurer empfahl Evelyn Widmer-Schlumpf zur Abwahl. Was haben Sie da gedacht als Präsidentin? Haben Sie ihn gemaßregelt?
Ich bin nicht die Lehrerin, die sanktioniert, aber darüber haben wir kurz diskutiert. Wir sind auch fähig, über solche Sachen zu diskutieren. Und das ist auch etwas Gutes, dass wir das thematisieren können und diskutieren
können. Und was kam dabei heraus?
Ja, wir brauchen eine intime Sphäre zu haben. Und das ist Teil der intimen Sphäre des Bundesrates.
In 5 Wochen verabschieden Sie sich aus dem Bundeshaus, aus der Politik. Also Sie haben gesagt, Sie werden in einen Chor eintreten. Heißt das, Sie bleiben der Schweiz erhalten und es zieht Sie nicht nach New York zur UNO?
Ich habe viele Projekte und das ehrt mich auch, dass man über meine Zukunft spricht. Aber Sie werden mal sehen, was ich tun werde.
Eine Beschäftigung, auf die Sie sich ganz besonders freuen, weil Sie nie Zeit dafür hatten.
Ja, vielleicht werde ich ein bisschen mehr Zeit haben, um ins Kino zu gehen und ein bisschen im Konzert zu gehen und Piano spielen zu können. Aber ich sage das, aber ich werde nie die Frau sein, die sitzt auf ihrem Kanapé, um nichts zu tun. Das werde ich nie. Ich werde mich engagieren. Ich habe die Welt erlebt, Herausforderungen, zum Beispiel die nachhaltige Entwicklung, die seltenen, gewerdenen Ressourcen, wie kann man die benutzen, korrekt verteilen und so weiter. Das beschäftigt mich und ich werde mich weiter engagieren.
Und wie soll dereinst Ihr Denkmal aussehen? Was soll von Ihnen bleiben? Eine Straße?
Ich glaube, was ich mir wünschte, dass man denkt, sie hat ihre Arbeit gemacht.
Frau Bundespräsidentin, wir wünschen Ihnen erfüllte letzte Wochen im Amt und natürlich auch ein erfülltes Leben danach. Das war der Fokus. Der letzte Musikwunsch ist ein Ausschnitt aus dem Schöpfungsoratorium von Josef Haydn. Schönen Montagabend wünscht Dominik Tiller.
Strahlen. Des spalten dunkles, gräuliche Schatten. Der erste Tag entstand. Verwirrung weicht und Ordnung und Ordnung keimt empor. Verwirrung weicht und Ordnung keimt empor. Und Ordnung keimt empor. Erstarrten wie der Höllengeisterschar in des Abgrunds tiefen hinab zur ewigen Nacht.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.